Liebe Obergrinitzer Adventsgemeinde, von Samuel Beckett gibt es ein Schauspiel mit dem Titel Warten auf Godot. Vielleicht kennen manche von Ihnen das Stück. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, die Handlung ist nämlich schnell erzählt. Zwei Männer warten auf einen Dritten namens Godot. Der aber kommt nicht. Da taucht zwar zweimal während des Stücks ein Bote auf mit der Nachricht, heute kommt Godot nicht mehr, aber morgen kommt er vielleicht. Nur da kommt er eben auch nicht. Ein merkwürdiges Theaterstück von diesem Iren, weil nichts weiter darin passiert, als dass zwei sehr unterschiedliche Typen namens Wladimir und Estragon, ja, eben warten. Und das Publikum wartet mit und fragt sich, ist das ein Warten auf nichts? Die zwei handelnden Personen haben zwar scheinbar alle Zeit der Welt, um zu warten, auch wenn sie vorgeben, eigentlich keine Zeit zu haben. Aber sie warten. Und die Nachricht der Boten ermutigt sie immer wieder neu, weiter zu warten. Nur beim Zuschauer reißt irgendwann der Geduldsfaden. Denn es passiert ja nichts, außer diesem Abwarten. Und warten müssen, ohne genau zu wissen, wie lange, das nervt uns doch, oder? Jetzt schon lange nervt uns das Abwarten, wann die Zeit der Einschränkungen denn nun auch wieder einmal vorbei sein wird, wann Corona Vergangenheit geworden ist. Oder ich höre oftmals die Leute stöhnen, die im Wartezimmer eines Arztes lange sitzen müssen und dabei auch nicht wissen, wann sie denn nun dran sind. Dabei nennt sich dieser Ort sogar Wartezimmer. Da müsste eigentlich jeder, der dort sitzt, schon darauf eingestellt sein, zum Warten. Ich gebe es ja zu, auch mich nervt am Ende solches Warten noch dazu, wenn ein Termin mit jemandem ausgemacht ist und der kommt nicht. Was könnte man in dieser Zeit nicht alles noch erledigen? Oder man gerät plötzlich in einen Verkehrsstau. Auf der Autobahn, da heißt es ja auch warten, bis es irgendwann endlich weitergehen kann. Doch wer hat in unserer schnelllebigen Zeit die Geduld, um zu warten? Wir wissen es ja, wer zu spät kommt, wer zu lange abwartet, den bestraft mitunter das Leben. Besonders auch in der Wirtschaft, in der Forschung, im Handel ist das so. Und wir reagieren. Möglichst schneller sein als der Konkurrent. Und das Ergebnis kennen wir. Ich sage nur Corona-Impfstoff. Da will ja so mancher der Erste, der Schnellste sein. Oder Weihnachten im Supermarkt ab Mitte August. Vielleicht sogar bald noch früher. Viele stöhnen am Ende darüber. Aber ist das nicht auch eine Folge des nicht mehr Wartens, des nicht erwarten Könnens? Und das auf so vielen Gebieten. Von der Geduld eines Bauern war im Predigtext die Rede. Ja, denn der braucht Geduld zwischen dem Säen und dem Ernten können. Da nützt es auch nichts, immer die Getreidehalme, die dann so langsam grün werden, ein bisschen zu ziehen, damit sie schneller wachsen. Das wäre die falsche Methode. Aber an manchen Stellen tun wir es ja so. Da werden Gewächshäuser gebaut und anderes mehr, um die Dinge zu beschleunigen. Die Tiere im Schnellmast Verfahren schlachtreif gezüchtet. Wer normal wartet, der ist ja schnell weg vom Fenster. So ist das nun mal. Und diese Ungeduld, die steckt an. Möglichst heute noch muss ich das haben, was ich brauche. Dabei hatten, und wenn ich hier in die Runde gucke, sind da eine ganze Reihe dabei. Wir als ehemalige DDR-Bürger das Warten ja gelernt. Von Kind auf. Geduldig sein gehörte zu unserem Alltag. In Warteschlangen standen wir vor den Geschäften, vor allen Dingen, wenn es gerade mal vor Weihnachten Apfelsinen gab. Oder auch vor Gaststätten warteten wir, um eingelassen zu werden. Heute warten wir, dass sie überhaupt wieder öffnen. Auf Urlaubsplätze haben wir gewartet. Heute warten wir, dass wir wieder fliegen können. 18 Jahre haben wir auf einen Trabant gewartet. Welch eine Freude, wenn es dann endlich so weit war, wenn das Warten ein Ende hatte. Advent, das ist die Zeit des Wartens. Im Advent sitzen wir sozusagen im Wartezimmer von Weihnachten. Wir warten darauf, dass die Tür aufgeht und es heißt, es ist soweit, das Fest kann beginnen. Und wir haben da menschlicherseits ja manches erfunden, was uns diese Zeit des Wartens daraufhin erleichtert, besonders für die Kinder. Da gibt es den Adventskalender mit seinen 24 Türchen. Da gibt es den Adventskranz mit seinen Kerzen. Das waren ja ursprünglich auch einmal 24. Für große, für die Adventssonntage, die sind uns noch übrig geblieben. Und dazwischen immer 6 kleine. So war der damals gedacht, dieser Adventskranz. Eben für die Zeit des Wartens bis zu Weihnachten. Aber ist das letztendlich nicht alles zu kurz gedacht? Beim Advent als Wartezeit auf Weihnachten, so nach dem Motto alle Jahre wieder? Der zweite Adventssonntag setzt da einen ganz anderen Schwerpunkt, nämlich den des zweiten Advents. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der erste Advent nämlich hat sich ja schon erfüllt. Und da meine ich nicht damit, dass der erste Adventssonntag für uns längst Vergangenheit geworden ist. Nein, der erste Advent, das war die Wartezeit von der prophetischen Verheißung auf den Messias über das Kommen des Gottessohnes hinein in unsere Welt. Und dieser erste Advent hat sich ja in der heiligen Nacht im Stall von Bethlehem erfüllt. Da tat sich ja bereits die Tür des Himmels auf und die Freudenbotschaft wurde verkündigt, dass der Christus geboren ist. Aber seit 2000 Jahren leben wir nun im zweiten Advent, in der Verheißung nämlich seines Wiederkommens. Und das hat er, der Gottessohn, ja selbst klar und deutlich und wiederholt angekündigt, dass er wiederkommen wird in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wir hörten es ja im Evangelium dieses Sonntages. Also ganz anders wird dieses Kommen sein als beim ersten Mal. Da sind es nicht nur die Hirten und die Weisen, die sein Ankommen bemerken. Nein, im zweiten Advent, da geht es richtig zur Sache. Das wird ein Weltereignis ohnegleichen. Denn da vergehen Himmel und Erde. Nicht aber die Worte der Verheißung des lebendigen Gottes. Das ist der Inhalt des zweiten Advents. Ist nur die Frage, sitzen wir noch in diesem Wartezimmer? Ist es überhaupt das, worauf wir noch warten können, auf dieses Kommen unseres Herrn? Oder ist uns das diesbezüglich schon längst unser Geduldsfaden gerissen? Das war aber anscheinend auch schon bei den Christen der ersten oder zweiten Generation so. Sie lebten zunächst in der Erwartung, dass die Wiederkunft von Jesus unmittelbar bevorsteht. Aber wenn sich dann Jahr um Jahr nichts tut, verliert da eine Erwartung nicht an Anreiz? Und da steht die Frage, was verpasse ich, wenn ich am Ende auf was warte, was gar nicht geschieht? Vertane Zeit, so denkt der Zuschauer im eingangs erwähnten Schauspiel Warten auf Godot. Der Name Godot könnte durchaus auch für Gott stehen. Warten auf Gott, aber er kommt nicht. Er schickt hin und wieder einen Boten, der sagen lässt, habt noch ein bisschen Geduld. Heute komme ich noch nicht, aber vielleicht morgen oder übermorgen. So wie damals ein Bote namens Jakobus, der einen Brief schreibt mit dieser Ermahnung. So seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Ja, aber diese Ansage ist auch schon wieder 1900 Jahre alt. Wie nahe oder wie fern ist das Kommen unseres Herrn? Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn. So war der Text des ersten Liedes, früher einmal das Wochenlied für den zweiten Adventssonntag. Aber das ist auch schon wieder 500 Jahre alt. Und immer noch nichts. Gleichen wir als auf Gottes Kommen wartende Christen nicht diesen beiden vergeblich agierenden Gestalten aus Samuel Beckets Theaterstück? Vom Zuschauer belächelt, schade um die Zeit, ihr hättet das Leben sinnvoller verbringen können, sagen uns vielleicht Außenstehende, die nichts mit unserem Glauben zu tun haben. Euer Warten ist umsonst. Ist es das wirklich? So etwa 2 Stunden lang wird in diesem Stück gewartet. Aber was sind schon 2 Stunden in Gottes Ewigkeit? Und was, wenn 5 Minuten später nun Godot doch eingetroffen wäre, so wie er es versprochen hat zu kommen, wenn niemand mehr da wäre, der auf ihn wartet? Seid geduldig, heißt es weiter. Stärkt eure Herzen. Es ist und bleibt Advent für uns. Die Zeit der Erwartung, dass sich Gottes Verheißung eben doch erfüllen. Denn bisher haben sie sich ja immer erfüllt. Daran erinnert der erste Advent. Auch wenn Jahrhunderte dazwischen vergingen, zwischen Ankündigung der Propheten und ihrem Wahrwerden. Doch der Same ist gelegt. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Aber diese Geduld entbehrt nicht einer entsprechenden Grundlage. Und unserem Warten ist ja ein Ziel verheißen. Die Ernte oder der Tag des Herrn. So lernen wir von der Geduld des Bauern. Zwischen Saat und Ernte muss erst eine bestimmte Zeit vergehen, dass es reif wird dafür. Aber der Landwirt vertraut darauf, dass sein Warten nicht umsonst ist. Auch wenn da manchmal Regentage, trübe Zeiten oder kalte Phasen da dazwischen kommen. Er weiß und vertraut auf den natürlichen Ablauf der Dinge. Er ist überzeugt von der Gesetzmäßigkeit der Schöpfung. dass aus der Saat eine Ernte werden wird, nach der entsprechenden Geduld. Mit diesem Wissen kann er sein Herz immer wieder einmal stärken, besonders eben in Krisenzeiten. Und die erleben wir ja eben auch gerade wieder einmal. Und er weiß, dass es einmal zur Ernte kommt, dass sein Warten nicht umsonst sein wird, weil er darauf vertraut, dass da ein anderer sorgt, von dessen Gnade und Heilsabsichten wir alle leben, nicht nur ein Bauer. So wie dieser Herr eben auch die Sorge trägt, dass einmal der zweite Advent in Erfüllung geht. Dahingehend wollen auch wir heute unsere Herzen stärken lassen und die Adventszeit als Warte, als Geduldszeit wieder für uns neu entdecken. Lassen wir uns inspirieren, gerade von diesen beiden Wartenden in diesem Theaterstück. Denn wenn einer von beiden einmal nicht mehr konnte, war der andere da. Und der hat ihn wieder aufgemuntert, doch mit ihm weiter zu warten. Und so ging das von einem zum anderen. Und genau das ist wohl damit gemeint, dass wir uns als Gemeinschaft immer wieder in adventlicher Erwartung stärken, im Vertrauen darauf, dass unser Gott kommt. Amen.
Liebe Gemeinde, heute stehe ich hier mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir als Kirchenvorstand und auch als Gemeinde können uns freuen. Wir haben zwei neue, junge Menschen gewinnen können im neuen Kirchenvorstand mit Lea und Daniel. Gleichzeitig haben wir aber auch gerade 4 langjährige Kirchenvorständler verabschiedet. Das ist sehr schade und das macht auch traurig und nachdenklich. Lieber Jörg, ich würde dich bitten, noch mal kurz nach vorn zu kommen. Lieber Jörg, wir haben es gehört, du warst 32 Jahre lang im Kirchenvorstand aktiv. Da war ich gerade 4 Jahre, als du deinen Dienst begonnen hast. Was für eine lange Zeit. Wenn irgendwo mal kein Ton rauskam oder kein Licht anging, dann hieß es immer, dann müssen wir mal Jörg fragen. Und dann warst du zur Stelle. Sofort und schnell. Bau und Elektrik, das waren deine Themen. Aber du bist auch das erste Gesicht, das man sonntags sieht, weil du seit einigen Jahren die Begrüßung am Eingang übernommen hast, bis Corona kam. Du hast dich mit deiner ruhigen Art und deinem Wissen aber auch in viele andere Bereiche eingebracht. Sachen, die dir wichtig sind, hast du aber auch mit Nachdruck verfolgt und zupackend unseren Kirchenvorstand bereichert. Jörg, vielen Dank für all die Jahre, die du dich engagiert hast. Ich denke, das ist ein Applaus wert. Danke, dass du da hinsetzt. Liebe Gudrun, auch dich möchte ich bitten, kurz nach vorn zu kommen. Liebe Gudrun, auch du bist 3 Jahrzehnte im Kirchenvorstand aktiv gewesen. Und du hast auch seit vielen Jahren den Vorsitz übernommen. Und das hieß oft genug, besonders in den Vakanzzeiten, als wir ohne Pfarrer waren, oder auch gerade aktuell, bei Gudrun laufen alle Fäden zusammen. Und es ist zum Glück kein verknoteter Haufen von irgendwelchen Fäden draus geworden, sondern du hast das mit viel Weitsicht und Klugheit, auch Bestimmtheit, wo es nötig war, mit Ausdauer und Hartnäckigkeit dafür gesorgt, dass alles seinen gewohnten Gang gehen konnte. Oft hast du auch im Hintergrund gewirkt, ohne dass die Gemeinde gemerkt hat, was so alles nötig ist und was für einen reibungslosen Ablauf nötig ist. Synode, Allianz, Gottesdienstplanung. Gudrun, wir können dir als Kirchenvorstand und Gemeinde gar nicht genug danken für dein Engagement in den letzten Jahrzehnten. Auch das wollen wir. Ja. Liebe Carla, auch dich möchte ich mal kurz nach vorn bitten. Liebe Carla, auch 18 Jahre sind eine lange Zeit. Mit deiner herzlichen und fröhlichen Art hast du das Miteinander geprägt und auch mit viel Einsatz dich um allerlei Dinge gekümmert. Partnerschaft nach Tating, Krippenspiel, Gemeindefeste. Wenn irgendwo Not am Mann war, bist du eingesprungen. Das waren sicher nicht immer einfache Jahre und Aufgaben. Du hast dich aber darüber nie enttäuscht zurückgezogen, sondern hast immer wieder treu und gläubig nach vorn geblickt und andere motiviert, dasselbe zu tun. Liebe Carla, auf dir wollen wir von Herzen danken. Lieber Ruden, hinter der Säule. Lieber Ruben, du warst 12 Jahre lang Kirchenvorstand. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, du hast die Gemeinde ins digitale Zeitalter geführt. Ohne dein Wissen und deinen Einsatz wären Homepage, Podcast, Online-Gottesdienste und vieles mehr ein Fremdwort für uns. Keiner hat unsere digitale Gemeinde so geprägt, unermüdlich gestaltet und up-to-date gehalten wie du. Darüber hinaus bist du unermüdlich für die Erneuerung der Gemeinde eingestanden. Hast mit deiner bedachten, aber wertschätzenden Art viele neue Denkanstöße und Impulse gegeben, unsere Ohren mit deiner Musik erfreut, bist viel und oft als Bindeglied zwischen der älteren und der jüngeren Generation aktiv gewesen. Auch du hast dich unzählige Stunden im Hintergrund engagiert und auch dir wollen wir jetzt und hier Danke sagen. Ja, ihr vier hinterlasst erstmal eine Lücke im neuen Kirchenvorstand. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns auch weiterhin in der einen oder anderen Sache mit Rat und Tat zur Seite steht. Wir hoffen, ihr schaut versöhnt auf eure Zeit als Kirchenvorstand zurück und könnt das Mehr an freier Zeit, das ihr jetzt hoffentlich auch habt, genießen. Euch und uns wünschen wir einen Engel des Übergangs, wie es Thies Gundlach beschreibt. Lieber Gott, sage dem Engel an der Pforte des Alten, er möge mich gehen lassen und mich ermutigen, auch wenn ich zögere. Und sage dem Engel an der Pforte des Neuen, er möge mich erwarten und nicht weggehen, auch wenn ich etwas länger brauche. Und, lieber Gott, sage dem Engel des Übergangs, er möge mich segnen, wenn ich losgehe, er möge mich halten, wenn ich stehen bleibe, er möge mich trösten, wenn ich stolpere, und mich begrüßen, wenn ich ankomme, dass ich lache, wenn ich da bin. Amen.